Willkommen bei Funkstelle Bubble, dem Podcast, der Funkstelle auf den Punkt bringt. Hier gibt's aktuelle News, spannende Veranstaltungstipps und knackige Einblicke in Politik und deren Zusammenhänge. Verständlich, direkt und mit einer Prise hessischem Charme. Also, Ohren auf und los geht's.
Hallo zusammen zur 10. Folge von Funkstelle Bubble, unserem Podcast rund um Funkstelle Themen. Heute sind wir mal wieder mit einem Gast unterwegs, den Nina und Stefan hier begrüßen dürfen. Mal wieder ein Mitglied des Magistrats. Hallo Klaus-Peter Riede, Stadtrat von Bündnis 90 Die Grünen und zuständig unter anderem für den Wald bzw. das Thema Umwelt, über das wir heute sprechen werden. Und das passt ja auch ganz gut zur Themenwoche, die in dieser Woche bei mir im Wahlkampf im Vordergrund steht, nämlich das Thema Wald, Umwelt, Naturschutz, Nachhaltigkeit. Hallo Klaus-Peter, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Abend. Freut mich, dass ich hier sein darf und was zu meinem Lieblingsthema Wald sagen darf.
Ja, wir hatten jetzt ja schon Stadträte da von der SPD, den Bürgermeister Patrick Koch. Wir hatten schon den Max Schimmel von der CDU. Ich freue mich, dass wir jetzt mal jemanden von Bündnis 90 Die Grünen da haben. Jetzt haben wir ja die Situation im Magistrat, dass wir doch einige ehrenamtliche Stadträte haben, die wirklich sehr, sehr viel auch innerhalb der Verwaltung leisten. Und da gehörst du auch dazu. Erklär doch mal, was sind denn deine Aufgaben vordergründig im Magistrat, insbesondere jetzt zum Thema Wald?
Vordergründig ist meine Aufgabe Wald und Umwelt, Natur. Das war im Prinzip eigentlich schon der Fall, als wir Magistratsmitglieder gewählt wurden und der Bürgermeister noch am selben Abend zu mir kam und mich fragte, ob ich mir das Thema Wald zutrauen würde. Klar traue ich mir es zu. Ich bin dem Wald zugetan seit keine Ahnung, wie viele Jahrzehnten. Ich war immer im Wald, ich bin immer im Wald und beobachte mit Sorge, was mit unserem Wald geschieht. Vor allem in den letzten Jahren macht es mir ganz großes Kummer, aber deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass wir da was bewegen können.
Jetzt erklär doch mal, was sind denn so die städtischen Aufgaben im Zuge Thema Waldbewirtschaftung? Also worauf guckst du, wo gucken die Mitarbeiter jetzt insbesondere, wenn es um das Thema Wald geht? Wo liegen da die städtischen Kompetenzen und wo haben wir Dienstleister?
Grundsätzlich müssen wir überhaupt den Wald an sich mal betrachten. Wald war früher ein Wirtschaftsfaktor, hat ordentlich zum Haushalt beigetragen. Mittlerweile hat er sozioökologische Bedeutung. Er ist wichtig als Naherholungsraum, er ist wichtig als städtische Lunge, wenn man so will. Wenn man sich den Funkstädter Wald anschaut, er sieht aus wie ein Lungenflügel oder wie zwei Lungenflügel, die die Stadt umgeben. Innerhalb dieses Waldes gibt es klare Aufgabentrennung. Wir haben den Bereich Wald und Naturschutz oder Natur, Flachland deutlich getrennt. Das kommt einfach daher, weil die Arbeitsbereiche völlig unterschiedlich sind. Ich habe auf der einen Seite habe ich natürlich Wald und Feld vor mir. Auf der anderen Seite habe ich ein Gelände von fast der Viertel der Fläche von Funkstadt vor mir, welches derzeit bestanden ist mit totem oder fast totem Holz. Sehr gefährlich, sehr schwierig zu bearbeiten und wirtschaftlich gesehen eigentlich ein Desaster.
Man sagt ja auch immer, der Wald ist wichtig für Stadtklima, insbesondere ja auch beim Hochwasserschutz oder bei der CO2-Bildung. Stimmt das denn auch so? Ich meine, wir haben ja hier in Funkstadt schon ab und zu mal mit ja etwas höherem Wasserstand zu kämpfen. Spielt es dabei auch irgendeine Rolle?
Ja, eindeutig. Wald hat ein hohes Bindevermögen für Feuchtigkeit, aber nicht nur für Feuchtigkeit oder für Wasser, sondern eben auch für Schmutz. Wenn man sieht, und auch für Lärm, wenn man sieht, wie stark die Umweltbelastung, das heißt die Verschmutzung oder auch der Lärm zugenommen hat, seitdem der Wald im Osten weniger geworden ist, hört man deutlich die Autobahnstärke. Man sieht auf den Terrassendächern deutlich mehr Ablagerungen von Schmutz. Das heißt, die Filterwirkung ist weg. Früher hatten wir also sehr viele Nadelbäume dort stehen, dort steht heute eigentlich fast nichts mehr.
Okay, jetzt sieht man ja den Wald, wenn man mal durch als Spaziergänger durchgeht und jetzt nicht ganz unter Batterie ist, sehr viel Totholz, würde ich mal sagen. Also es sind ja nur noch kahle Äste. Gibt es dann überhaupt Möglichkeiten, den Wald zu retten in dem Sinn? Wie wird das dann, wenn vorangetrieben, muss man den aufforsten und mit welcher Art von Bäumen? Weil dieselben kriegen ja wahrscheinlich das gleiche Schicksal, oder?
Der Waldbau, den wir heute betreiben müssen, unterscheidet sich dramatisch von dem, den wir in den letzten Jahrzehnten betrieben haben. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg ganz schnell, sehr schnell Nadelholz aufgebaut. Man brauchte sehr schnell sehr viel Bauholz und in denen die Nadelbäume wachsen eben sehr schnell, vor allem die Kiefer. Man hat dazu Buchen untergepflanzt und hat das ganz gern als Brennholz mitgenommen. Diese Funktion kann der Wald nicht mehr erfüllen. Durch die Trockenheit 2018 bis 2020, den Verlust an Grundwasser, aber auch gleichzeitig verstärkter Zulauf von Borkenkäfern, gegen den er sich nicht mehr wehren kann, sind die Nadelbäume, na, sagen wir mal, zu 80% abgestorben. Das heißt, wir haben heute 1100 Hektar Wald, von denen ungefähr 800 Hektar tot oder am Sterben sind. Was machen wir dagegen? Wir versuchen also, die sogenannten verflixten oder geschmähten Neophyten nicht wirklich komplett wegzureißen, um den Waldboden nicht trocken zu legen. Wir haben hier einen starken Bewuchs von spätblühender Traubenkirsche, aber auch von Robinien. In diese Bereiche, in diese Lichtungen, setzen wir entlang der ehemaligen Rückegassen sogenannte Pflanzinseln. Das heißt, wir bereiten diese Inseln vor, setzen in diese Inseln Bäume, von denen wir glauben, dass sie klimaresistenter sind. In aller Regel sind das Laubbäume. Die werden geschützt, entweder mit Einzelschützern oder mit Hartengattern, immer zu Pflanzplätzen zu 6 bis 9 Bäume. Es sind Wildbeeren dabei, also wilde Apfel, wilde Kirsche, wilde Birne. Die Elsbeere ist dabei, aber auch hin und wieder mal eine Weißtanne zwischendrin. Von der Weißtanne weiß man, dass die relativ stabil ist und langsam nach Norden vorwandert. Also solche Plätze, die im Abstand von 80 bis 100 Metern liegen, die wir aber auch gießen können. Und das unterscheidet uns von dem, was früher gemacht wurde. All diese Pflanzen werden zum einen sehr viel größer gekauft. Also wir gehen nicht mehr dazu her und machen auf einen halben Hektar 2.500 Pflanzen. Das hat sich nicht bewährt.
Wenn ich da einhaken darf, jetzt ist natürlich durch auch wieder Trockenperiode, jetzt haben wir gerade mal die Situation, dass es draußen mal richtig regnet, aber nichtsdestotrotz ist es ja schon ein Trend erkennbar, dass gerade im Sommer wirklich die trockenen Phasen länger dauern. Wie schafft ihr das dann, eine regelmäßige Bewässerung sicherzustellen? Also ich weiß aus der Vergangenheit, da gab es immer Diskussionen, ob jetzt ein Wasserfass angeschafft werden soll oder nicht. Dann gab es auch immer wieder Stimmen, die auf die sogenannte Tröpfchenbewässerung gezielt haben, die gesagt haben, das wäre viel effektiver, so die Bäume zu wässern. Wie läuft das denn in der Praxis ab?
Da kommen wir gerade auf das Totholz, was wir vorhin angesprochen haben. Ein Großteil der Bäume und der Wurzeln und Kronen, die wir nicht im Wald liegen lassen, ganz bewusst nicht liegen lassen, sondern verwenden, die verwenden wir zu Hackschnitzeln. Und diese Hackschnitzel verwenden wir als Abdeckung für die Pflanzplätze. Dort liegen also Schichten bis 20 cm mit Hackschnitzel und die halten sehr viel stärker das Wasser. Das heißt, die Kapillarwirkung von unserem Sandboden wird dort aufgehoben. Selbst in trockenen Zeiten, wir haben jetzt im Juni sehr viel Trockenheit gehabt, haben wir zweimal bewässert und bewässern nur noch bis zum dritten Jahr. Das heißt, Bäume, die älter als 3 Jahre sind, müssen es gepackt haben. Wir haben Erfolg. Wir können ganz klar sagen, wir haben Anwuchsraten je nach Standort zwischen 80-95%. Es ist ein bisschen verrückt. Wir wissen noch nicht so ganz genau, woran es liegt. Wir haben also Pflanzplätze, die gerade mal knapp 100 Meter auseinander liegen. Der eine geht alles auf und beim anderen sterben 3 bis 4 ab. Das heißt also 40% Ausfall, aber das ist eher der Ausnahme.
Ja. Okay, wenn man jetzt auf der Umgehungsstraße Richtung Kaufland fährt, zum Beispiel von Neschelbrücken her, und guckt links Richtung Wasserwerk und dann sieht man nur weiße Baumspitzen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Werden die alle umgemacht und zerschnitzelt dann? Oder bleiben die einfach stehen, bis sie umfallen? Oder was passiert damit? Wird sich das Bild dann generell verändern?
Beides ist oder vieles davon ist richtig. Wir nehmen die sogenannten Silbernen raus und versuchen damit noch einen gewissen Ertrag zu holen. Denn diese Silbernen haben einen großen Nachteil. Wenn wir in der Nähe dieser silbernen Pflanzplätze anlegen und die brechen um und sie werden umbrechen, die brechen normalerweise so einen halben Meter beim Boden, sind sie abgenagt, fallen sie uns unter Umständen auf die neuen Pflanzen. So, nehmen wir sie also rechtzeitig raus, schauen sie an, ob die noch verwertbar sind. Ansonsten werden die Hackschnitzel oder sie bleiben als Totholz direkt im Wald liegen. Großer Vorteil ist, Totholz saugt sich voll Wasser. Das heißt, wenn man einen toten Baum nimmt, der nur noch aus Humus besteht, da mag es draußen trocken sein, wenn man da mal richtig reingreift, kann man tatsächlich Feuchtigkeit spüren, die in diesem Baum konserviert werden. Ich meine, wir müssen uns einfach mal vorstellen, Wald ist eine lebende Spezies. In einer Handvoll Waldboden habe ich mehr Einwohner als in Frankfurt. Ja, also das muss man sich einfach mal vorstellen. Dieser Wald ist nicht einfach nur ein paar Bäume, die wir da hingepflanzt haben. Dieser Wald ist ein Organismus. Ja, und dieser Organismus ist vielschichtig, lebt in vielen Fällen von Symbiose und auf Symbiose. Und wir müssen schauen, dass wir das, was er noch hat, schützen, vorantreiben, fördern. Und dann haben wir auch eine Chance, diesen Wald wieder aufzubauen. Ja? Das ist auch das Thema unserer Vorgehensweise. Wir haben ja vor drei Jahren einen Waldmasterplan entwickelt, der ganz genau auf diesem Prinzip beruht auf den Grundzügen des Waldbaus und des Lübecker Modells. Im Lübecker Modell sagt man übertriebenerweise, im Wald geht es am besten, wenn der Förster im Liegestuhl drin liegt, also nichts macht. Mhm. So weit können wir nicht gehen, dazu sind wir schon zu schlecht. Wir müssen momentan tatsächlich den Weg gehen, es wird erst schlechter, bevor es wieder besser wird. Mhm. Andererseits hat uns dieses Modell enorme Fördermittel eingebracht. Wir haben demnächst eine, wenn es so weitergeht und die Gelder sind ja da, eine Baustelle für eine ICE-Trasse von Frankfurt nach Mannheim. Die geht direkt entlang der 67, geht durch Pfungstädter Wald. Und die Bahn ist gehalten, dafür Kompensationsmaßnahmen zu machen. Wir sind hier in einem bundesweit einmaligen Konzept und es passiert das erste Mal, dass die Bahn bei Bauvorhaben vorab was tut. Das heißt, die bauen jetzt schon den Wald, bringen die Kompensationsmaßnahmen ein, sammeln ihre Ökopunkte und wir legen jetzt schon ungefähr 70 Meter bis 100 Meter vor der zukünftigen Trasse im Wald einen neuen Waldrand an. Das heißt, das, was später fällt, ist dann schon bis zu einem gewissen Grad so weit vorbereitet, dass der Wind nicht auf einen offenen und verwundbaren Wald trifft, sondern eben auf einen intakten Waldrand.
Aus meiner Sicht, auch das habe ich auch immer vertreten, wenn es so um Diskussionen ging wie Waldwirtschaftsplan etc., muss man sich davon verabschieden, dass man irgendwie mit dem Wald Geld verdienen kann, beziehungsweise dass es ein Wirtschaftsbetrieb ist, sondern ich sehe das eigentlich, auch wie du sagst, im Wald geht es am besten, wenn der Förster im Liegestuhl liegt, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es ist ja eigentlich schon ein Naherholungsgebiet, wo natürlich die Verkehrssicherungspflicht und erforderliche Maßnahmen getätigt werden müssen, aber dass man wirklich den Wald kommerziell bewirtschaftet und aus dem Holzverkauf riesige Erträge erzielt, also das ist ja weit weg. Oder wie siehst du das? Wie siehst du so die Zukunft des Themas kommunale Waldbewirtschaftung? Weil es vielleicht noch dazu sagen, es ist ja ein bisschen eine Besonderheit. Wir als Stadt Pfungstadt haben ja relativ viel Wald im Eigentum. Es gibt ja auch noch ganz viel Wald im Eigentum vom Land Hessen über Hessen Forst und so weiter. Wir sind ja da eine Kommune mit relativ viel stadteigenem Wald. Also deshalb halte ich dieses Thema auch schon für prägend, was so die Zukunft der gesamten Stadt angeht.
Der viele Wald ist Fluch und Segen. Auf der einen Seite hat uns sicherlich in der Vergangenheit den Haushalt immer mal wieder entlastet. Auch jetzt versuchen wir, das, was wir verkaufen können, was wir an Brennholz verkaufen können, was wir an Stammholz verkaufen können, was noch gut ist, tatsächlich auch loszuschlagen. Das sind nicht mehr die Summen, aber so ein ganz kleines bisschen können wir zum Haushalt beitragen. Darauf sind wir stolz. Und wir sind die einzige Abteilung, die das in der Stadt schafft. Ja. Klar, wir müssen auch investieren. Ohne Investitionen geht gar nichts. Aber wenn ich allein die Fördersummen betrachte über die nächsten 10 Jahre, sind das Millionen. Die könnten wir als Kommune überhaupt nicht aufbringen. Es wäre gar keine Chance. Allein die Pflanzen, allein die Personalkosten, wobei ich beim Personal sagen muss, wir sind eine sehr sparsame Abteilung. Wir haben einen Forstwirtschaftsmeister, einen Forstangestellten und 2 Auszubildende. Damit bewirtschaften wir 1100 Hektar Wald. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Und das funktioniert nur durch eine sehr rationelle, sehr funktionelle Arbeitsweise mit vernünftigem Maschineneinsatz. Und das ist halt auch die Sache, wo wir sagen, wir brauchen, um die Kompensation des Personals hinzubekommen, eine vernünftige Ausstattung mit hochwertigen Maschinen, mit denen ein Mann die Arbeit von 4 erledigt. Und das geht nun mal. Wir haben diese Maschinen heute im Angebot. Wir haben einen neuen Schlepper bekommen. Das ist einfach nur ein Segen. Dieser Schlepper nimmt uns mit dem einen Mann die Arbeit von 3 Leuten ab. Mit einer Geschwindigkeit und mit einer Sorgfalt. Ich kann mit dieser Maschine, die sehr strittig gesehen wurde.
Der berüchtigte Forstschlepper.
Genau. Aber mit einem Kran kann ich Bäume aus Schonung, aus Anpflanzung rausheben, die ich früher mit einer Seilwinde einfach kaputt geschrubbt habe. So, heute nehme ich die einfach vorsichtig hoch, lege sie seitlich ab, schneide die Krone ab, schneide die Wurzel ab und habe das Stammholz nahezu unversehrt. Und meine Anpflanzung, die mich einen Haufen Geld gekostet hat, ist auch unbeschädigt. Ja. Okay. Also das ist einfach, und dieses Zusammenspiel ist neu. ist völlig neu. Das ist erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten entstanden und wird mittlerweile, und da sind wir sehr stolz drauf, in anderen Landesteilen, aber auch in anderen Bundesländern kopiert oder nachgeahmt.
Was kann denn in Anführungszeichen die Politik, also die Stadtverordneten, beziehungsweise was kann ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin außer der ausreichenden Materialausstattung denn konkret noch tun für einen gesunden und funktionierenden Stadtwald für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Wo sind da so die Schwerpunkte, wo liegen da die Hürden?
Denjenigen, die für den Wald arbeiten, mit dem Jahr Wald arbeiten, den Rücken stärken, sie gegen Anfeindungen schützen. Das ist schon mal das Allergrößte und Allereinfachste. Indem ich sage, mein Wald ist, den nehme ich nach wie vor als Stabstelle bei mir rein. Da habe ich die Oberhoheit drauf und darauf kann ich bestimmen, was Sache ist. Dann kann ich immer noch sagen, ich möchte gerne einen Quartalsbericht, ich möchte einen Halbjahresbericht, ich brauche einen vernünftigen Wirtschaftsplan. Das läuft dann auch. Aber in dem Moment, wo wir, ich sage jetzt mal aus falsch verstandener Synergie, und das sage ich halt auch, wenn jemand mir erzählt, Synergieeffekt ist, der schreibt einer den Stundenzettel für alle. Da kann ich nur sagen, hallo, wir sind jetzt im Jahr 2025. Wir arbeiten digital. Das heißt, meine Mannschaft gibt ihre Stunden per Notebook ein und schreibt keine Zettel mehr. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, da muss ein Bürgermeister stärker werden. Ja, da haben wir momentan auch so ein Nichterkennen der Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen einfach die Chancen, die wir haben, nicht nur im Wald, auch in der Natur draußen, einfach stärker nutzen.
Genau. Die Natur draußen ist eine gute Überleitung. Jetzt soll sich ja bei dem Thema Umwelt jetzt nicht nur alles um den Wald drehen, sondern wir haben ja auch eine relativ große Feldgemarkung in Pfungstadt, in den Stadtteilen, auch was, wo ich schon seit Kindheitstagen gerne unterwegs bin, im Pfungstädter Moor, aber auch in der Hahner-Gemarkung. Wo liegen denn da momentan die Schwerpunkte? Also das Thema Moorbewässerung ist ja immer ein großes Thema, auch bei den Naturfreunden draußen. Wie würdest du da so den Zustand unserer Feldgemarkung beurteilen?
Vielleicht bin ich da etwas voreingenommen. Der Bereich Flurbereinigung hat große Vorteile gebracht. Ich habe große Schläge gemacht. Ich kann mit den Maschinen, die wir heute haben, mit 4 bis 6 bis 8 Meter Arbeitsbreite ganz wunderbar arbeiten. Sie haben aber dazu geführt, und das müssen wir uns auch vor Augen führen, wenn es auch keiner gerne hört, dass ich zusätzlich bewässern muss, weil mir einfach die Hecken fehlen, es fehlen mir die Bäume, es fehlen mir die Aufsitzmöglichkeiten für Greifvögel, es fehlen mir die Brutplätze für Vögel, es fehlen mir die Hintergründe oder die Möglichkeiten für Insekten. Wir müssen heute dadurch anders wirtschaften. Klar, wir müssen wirtschaftlich wirtschaften, wir dürfen die Landwirtschaft nicht mehr als Landwirtschaft mit verklärtem Blick sehen, sondern wir müssen jetzt Industriebetriebe sehen, die ihr Geld verdienen müssen. Die müssen möglichst zügig angehen. Aber ich denke mir einfach, Naturschutz und Landwirtschaft können Hand in Hand. Es bedarf aber von beiden Seiten aufeinander zugehen. Die Naturschützer sind zum Teil so ein kleines bisschen zu dogmatisch, also mir persönlich auch. Die Landwirtschaft auch. Die Landwirtschaft hat momentan Angst vor der Vernässung ihrer Felder im Bereich der A67, wenn das Moor bewässert wird. Witzig ist, das Moor ist jahrzehntelang nicht bewässert worden und dort vorne stehen die Felder unter Wasser. Ja, das heißt, das Gelände ist sowieso schon relativ niedrig. Und jetzt stellt sich raus, nachdem ich dort mal näher nachgefragt habe, dass ein Großteil dieser vernässten Felder sowieso schon unter Naturschutz stehen. Das heißt, es geht um relativ wenige Streifen, die man möglicherweise mit gutem Willen gegen städtisches Gelände, was eben derzeit nicht genutzt wird oder eben noch im städtischen Besitz ist, tauschen könnte. Man könnte also hergehen und sagen, wir nehmen die 2, 3 Äcker, die jetzt noch kritisch sind, tauschen die mit dem Landwirt, für den es günstiger wäre, die zu nehmen, nehmen das, was ihr vernässt, ist wirklich unter Naturschutz und lassen uns die Ökopunkte dafür geben. Das wäre der viel, viel geschicktere und einfachere Weg.
Zum Thema Ökopunkte hätte ich persönlich, ich bin aber überzeugt davon, dass die Hörer das auch nicht unbedingt so wissen, was hat es denn mit den Ökopunkten auf sich?
Ich nehme ganz trivial ausgedrückt Gelände aus der Wirtschaft, aus der Bewirtschaftung und stelle sie dem Naturschutz oder naturschutzähnlichen Bedingungen und sage, diese Bereiche werden die nächsten 30 Jahre geschützt Und dafür bekomme ich im Gegenzug sogenannte Ökopunkte gutgeschrieben, je nach Wert des Grundstücks. Also wenn ich eine Streuobstwiese anlege, pflege die regelmäßig, habe da Nistplätze drauf, kann ich mir Ökopunkte für geben. Ich kann Blühstreifen anlegen, ich kann was auch immer, Totholzinseln schaffen oder überhaupt Brutinseln schaffen. Das sind alles Maßnahmen, die im hessischen Naturschutzgesetz hinterlegt sind und die einen gewissen Return on Investment bringen. Das heißt, ich muss ja was einbringen.
Ja. Das ist das, was macht man mit den Ökopunkten? Hängt man sich auf den Kühlschrank oder was kriege ich dafür?
Mit Ökopunkten muss ich haben, wenn ich was bauen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt das Baugebiet Grüner Weg zum Beispiel entwickeln würde, muss ich dafür, weil ich ja Landschaft vernichte, beziehungsweise die Nutzung verändere, muss ich dazu Ökopunkte
ein Gegengewicht schaffen.
Ich muss quasi Kompensation schaffen. Und Ökopunkte sind nichts anderes wie Kompensation für bestimmte Maßnahmen, die wir natürlich in der städtischen Entwicklung brauchen. Ja, wir können nicht ohne weitere Entwicklung leben, aber wir müssen immer dafür sorgen, dass wir das ausgleichen. Wir können uns Ökopunkte kaufen. Der Preis für einen Ökopunkt schwankt derzeit zwischen 40 und 60 Cent. Das heißt also, wenn ich 100.000 Ökopunkte kaufen will, kann ich mir vorstellen, was mich das in den lockeren Haushalt reißt.
Okay.
Sinnvoller ist es, wenn ich Flächen habe, die ich so umsetzen kann, dass ich daraus Ökopunkte generieren kann, das auch zu tun.
Was ist denn, wenn ich mehr Ökopunkte habe, als ich brauche?
Kann ich sie verkaufen. Das ist wie bares Geld auf der Kasse.
Das ist das, was ich jetzt als Return of Invest sehe. Okay.
Ja, Klaus-Peter, dann vielen Dank, dass du da warst und auch vielen Dank für dein Engagement. Ich weiß ja auch, bist ja schon Jahrzehnte ehrenamtlich aktiv, auch schon vor der Arbeit im Magistrat, jahrzehntelang bei der Feuerwehr aktiv. Und jetzt super, dass du auch dein Know-how hier einbringst für unseren Wald und unsere Natur. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.
Ja, tschüss. Moment, eine Frage habe ich noch. Also.
Wenn schon, denn schon.
Ja, genau. Ich nehme mal als Fazit nochmal zum Wald. Der Wald sieht im Moment gräuslich aus. 80% sind entweder tot oder verrecken bald, so wie ich das mitbekommen habe. Trotzdem ist der Wald an sich noch ein Gewinnbringer für die Stadt und mittel- bis langfristig wird sich das Bild des Waldes verändern. Ist es richtig so?
Richtig.
Okay. Alles klar, dann hoffe ich mal, dass wir das alle noch erleben. Ne? Und sag dann auch. Tschüss. Also dann.
Macht's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt uns für mehr Updates und bleibt dran. Funkstadt hat noch viel zu erzählen. Bis bald.